Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. So, bevor ich jetzt ein kleines Interview gehe, lieber Zuhörer, da darfst du eine kurze Geschichte anhören, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war das unglaublicherweise in Innsbruck bei einer Veranstaltung von Hermann Hauser. Du wirst den Namen schon öfter gehört haben in einer meiner Folgen. Und da war der Michael auf der Bühne und hat was präsentiert, das mir spontan an eine Begebenheit vor 30 Jahren erinnert hat. Vor 30 Jahren nämlich, als ich in der Hotel war, Einkehrtag in St. Sigmund oben und mit einer Kollegin darüber redet, dass jetzt dann bald optische Computer geben wird. Und da bin ich ganz erschrocken als Hardcore-Elektronik. Meine erste Reaktion war, da ist ja kein Strom drin, was tun wir denn dann? Und er hat gesagt, ja, umschulen. Ich sag, ja, stimmt eigentlich auch. Und kaum 30 Jahre später steht da der Michael auf der Bühne in Innsbruck und hält etwas in die Höhe, was mich tief beeindruckt hat, nämlich einen optischen Prozessor. Und was mich noch mehr beeindruckt hat, das Teil funktioniert. Man kann damit schon arbeiten. Es kommt aus Europa, es wird in Europa entwickelt, es ist in Europa produziert. Und wofür ich unglaublich dankbar bin und echt stolz drauf bin, dieser Michael, der Michael Förtsch nämlich, ist jetzt da bei uns zu Gast. Und wir können über diese Innovation sprechen, über diesen Quantensprung. Herzlich willkommen, Michael, schön, dass du da bist.
Servus, Markus, hi.
Es ist ja spannend gewesen damals, nicht? Also du warst auf der Bühne, mir ist die Kinnlade runtergefallen, ich war gefesselt, war gebannt von deinem Vortrag und danach hast du dann noch Zeit genommen, dass wir da wirklich lang geratscht haben, haben wir Mozart Hetz gehabt eigentlich, weil wir haben irgendwie eine Gaudi dran gehabt haben, an dem, was du da entwickelt und erfunden hast. Aber bevor ich da so herum erzähle, was das ist, sag doch selber, Michael, was hast du da Cooles entwickelt, du und dein Team?
Also du hast eigentlich im Vorfeld, ist schon perfekt beschrieben. Es ist ein Co-Prozessor, also eine Recheneinheit, die man als Ergänzung in den Compute Stack, also in den Computer reinbauen kann. Und der rechnet im Kern, also auf der Prozessorebene, dann nicht mehr mit Strom und digital, sondern er rechnet mit Licht und analog. Und ich glaube, dass immer, wenn man mit Menschen darüber redet, die wie du aus der Computerindustrie kommen, dann kommt genau die Reaktion, ja, das haben wir ja schon vor 30 Jahren gesagt, dass das gut wäre, aber so. Und dann kommen eben genau dieses Aber ist das, was wir jetzt gelöst haben. Das Aber war nämlich immer, eigentlich wünschen wir uns einen analogen Rechner, der eben Mathematik so berechnet, wie wir es aus der Schule kennen, also im Funktionenraum, nicht im digitalen Raum. Das große Problem über die vielen Versuche, die es mit dieser Technologie gegeben hat, war, dass das analoge Rechnen zu unpräzise war. Sprich, die Ergebnisse, die man damit erzielen konnte, waren nicht hinreichend sauber. Sie waren fehlerbehaftet und dieser Fehler, der hat sich dann eben über längere Rechnungen immer weiter aufkumuliert, sodass das Rechenergebnis am Ende des Tages, gelinde gesagt, wertlos war. Und das ist etwas, wo wir eben weltweit zum ersten Mal einen Prozessor zeigen konnten, der im Kern analog rechnet. Wir haben die Aufgabe mit Photonik und Licht gelöst und einem besonderen Chipmaterial, kommen wir dann auch dazu reden, wo wir gegen eigentlich den Mainstream der gesamten Industrie gewettet haben. Da muss man auch schon ein bisschen was mitbringen, damit man sich das zutraut. Und man muss auch das Zutrauen von den Investoren bekommen, weil das tatsächlich jenseits von jeglicher Funding-Logik ist, was wir da gemacht haben. Und am Ende des Tages ist die Wette aber aufgegangen und wir haben letztes Jahr schon, also im Jahr 2024, den ersten Prozessor dann öffentlich bekannt gegeben. Der hat dann eine Rechenpräzision von 16-Bit Floating Point schon nachweisen können. Und das hat tatsächlich innerhalb der Tech-Community schon mehr als einen Beachtungserfolg ausgelöst. Wir haben da Statements bekommen. Wir hatten immer gedacht, das wäre nicht möglich. Es gab am Anfang auch von den einschlägigen Hyperscalern gab es natürlich Skepsis, weil wenn das Narrativ hat, das geht nicht und einer macht es dann einfach, dann kriegt man so Grundskepsis gegengehalten. Wir haben das dann aber auch anhand von ersten Anwendungen gezeigt, dass die Rechenpräzision wie von uns versprochen funktioniert. Und das war dann eigentlich so der Startschuss für die heutige Erfolgsgeschichte von Quant.
Unglaublich, unglaublich. Du hast ja über die Skepsis gesprochen, gerade um das kurz aufzugreifen. Häufig ist es ja dann auch noch so, wenn das auch nur quasi aus dem Nachbardorf kommt, also so sagt, und nicht irgendwo aus einer sehr weit entfernten Region, dann denkt man sich, na, das ist nochmal kritischer, oder? Oft ist der Prophet im eigenen Land ja echt sehr wenig wert.
Das ist tatsächlich, also da sprichst du jetzt ja neben der Technologie eine gewisse Haltung an, die wir uns im europäischen Raum aus irgendwelchen Gründen gerade angeeignet haben. Wir glauben immer, wenn es was mit Computer, Software, Digitalisierung im gröberen Stile oder generell halt das Thema Datenverarbeitung zu tun hat, wenn es aus Deutschland kommt, dann muss es irgendwie nicht gut sein. Und diese Haltung, die schlägt uns. Oder diese Skepsis schlägt uns in ganz, ganz vielen Dimensionen aktuell gerade in Europa entgegen, witzigerweise in den USA gar nicht. Da ist es eigentlich eher andersrum. Und ich habe schon so aus, also als wir das letztes Jahr, mal so eine schöne Anekdote, ich habe das letztes Jahr, haben wir den Prozessor auf einem Closed-Door-Event im Silicon Valley vorgestellt. Und zwar da waren kein Journalist, da war nur Fachpublikum geladen. Von den einschlägigen Firmen, wie wir sie alle kennen. Und ähnlich wie beim Hermann Hauser seiner Veranstaltung stand ich auf der Bühne, habe die Karte präsentiert, die Specs präsentiert und erste Anwendungen. Und die erste Frage kam aus dem Fachpublikum: Okay, wir haben das hier echt lange probiert und keiner hat es hingekriegt. Wieso, was habt ihr anders gemacht? Und meine Antwort war einfach, dann auch ein bisschen rotzfrech: German Engineering. Und da hat keiner widersprochen. Das war für die alle klar. Das war so, okay, ja, okay, wir wissen, Deutschland, Europa, mit Sicherheit Österreich und auch alle Länder, wir haben eine gute Engineering-Kultur hier in Europa, die einfach sehr sorgsam, gerade wenn es um Hardware geht, voranschreitet. Und das hat niemand in Frage gestellt. Also dieses Thema ist in unserem Fall German Engineering, ist da drüben nach wie vor ein Brand. Ich glaube nur, dass wir in den eigenen Brand nicht mehr glauben. Und du hast was ganz Wichtiges angesprochen, was natürlich jetzt auch, jetzt gehen wir so ein Stück weit in die politische, geopolitische Diskussion rein. Diese Technologie, die wir hier entwickelt haben, die lässt sich aus einer 100-prozentigen europäischen Wertschöpfungskette bauen. Wir haben eingangs ja auch erwähnt, dass wir einen sehr eigenwilligen Weg zum Erfolg auch bestritten haben. Was war das, was wir unter anderem anders gemacht haben wie alle unsere Wettbewerber? Wir haben unseren Investoren nicht versprochen, wir fahren jetzt das sogenannte Asset-Light-Modell, also sprich, wir investieren eben nicht in Anlagen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben gesagt, wir wetten gegen den Mainstream, wir bauen das System auf einer für das Licht optimalen Materialplattform auf und dafür bauen wir aber auch tatsächlich eine eigene Pilotlinie auf, die hier in Stuttgart steht. Also das heißt eine Chipfertigungsstätte, bei der wir jetzt in kleineren Volumenbereich uns mit Chips selbst versorgen können. Und das ist etwas, da muss man erstmal auch mal Mut haben, sowas zu finanzieren. Und die Wette ist dann aber in Summe aufgegangen, weil dieses Chipmaterial den großen Unterschied macht und am Ende des Tages uns eben erlaubt hat, das Licht auf einem integrierten Schaltkreis-Pendant für Licht so exakt und rauschfrei zu steuern, dass in Summe dann eben die schon erwähnten 16-Bit-Floating-Point rausgekommen sind.
Unglaublich, unglaublich. Lieber Zuhörer, du hast jetzt live mitbekommen, warum ich unter anderem so begeistert bin von Michael, weil der Michael kann nicht nur Wissenschaft, er kann das auch erklären und die großen Zusammenhänge verstehen und er kann auch Wirtschaft und das ist halt das Um und Auf, mein Lieben. Und darum auch der Appell, gell, horcht jetzt genau zu, weil es geht nur darum, dass wir die Technologie in Europa produzieren und entwickeln und dann halt auch kaufen und anwenden und dazu beitragen, dass solche coolen Unternehmen wie die von wie das von Michael, dann auch europäisch bleiben, weil sonst die Amis sind schneller, ne? Die finden das super, die kaufen uns das einfach weg. Ganz kurz nur zu diesem Thema, es war ja auch da dieselbe Veranstaltung, wo uns dieser US-Investor erzählt hat, wie super wir sind. es ist echt erstaunlich, wie auch die Reaktion war. Jetzt war das eh schon ein sehr gehobenes Publikum, also weit weg von der Wirtshaus-Raunzerei. Und trotzdem waren sie fast erstaunt, wie positiv man doch über den europäischen Markt sprechen kann. Und da bist du, Michael und Quant, ein wirklich beeindruckendes Beispiel. Du als dass meine Euphorie komplett durch die Decke da geht und man gar nicht mehr reden, wie das eigentlich funktioniert. Erzähl doch ein bisschen, wie macht ihr das? Wie geht das? Und wofür kann man es verwenden?
Genau, also jetzt ist die Frage, wie tief wir dort einsteigen. Das Spannende ist, wir rechnen mit Licht. Und ich glaube, um das zu wertschätzen, was wir tun, muss man sich dann tatsächlich nochmal vor Augen führen, was macht die digitale Counterpart, also der digitale Gegenspieler eigentlich. Und an der Stelle muss man halt sich mal vorstellen, so ein digitaler Rechenschaltkreis, der arbeitet zwar eigentlich sehr schnell, aber wenn man ihn auf der fundamentalsten Ebene, also auf der Chip-Ebene sich dann anschaut, dann kann der ja im Endeffekt nur Transistor hoch oder tief gehen lassen, also 0 oder 1 darstellen. Das Ganze kann man dann zu 4 fundamentalen Gattern, sagt man dann, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber man kann auf unterster Ebene 3 Rechenoperationen abfahren. Das ist multiplizieren, also multiply, accumulate, das ist dann Pendant zu summieren und man kann jetzt im Memory noch shiften, also man kann die Stellen im Binary Code shiften, genau. Und das war es dann auch. Und alles, was wir dem Computer oben im Frontend reinkippen und egal welchen Algorithmus wir ausführen wollen, er muss am Ende des Tages auf diese Grundfunktionen runtergebrochen werden. So, und da ist schon mal der ganz große Unterschied, weil wenn ich jetzt eine kompliziertere mathematische Gleichung, ich mache mal so eine Monstergleichung, ich nehme mal den Sinus her. Du lachst schon. So, ja. Wie bringe ich jetzt einem System bei, was ja eigentlich nur multiplizieren und addieren kann, wie bringe ich dem jetzt bei, dass er eine Sinusfunktion darstellt mit Nullen und Einsen? Das funktioniert eigentlich nur dadurch, dass ich jetzt irgendeine Ausgleichsgleichung schaffe, eine Approximation, sagt man dann dazu, die eben aus einer linearen Aneinanderreihung von diesen drei Grundfunktionen den Sinus irgendwie anfängt zu modulieren. So, was man jetzt aber schon sieht, ist, ich habe eigentlich eine einfache Aufgabe gestellt, berechne mir den Sinus von x und der Computer macht daraus einen deutlich größeren Arbeitsaufwand, weil er es linearisiert. So, jetzt, was ist der Vorteil an der digitalen Recheneinheit? Naja, zum einen mal, wir haben über die Jahrzehnte hinweg die Bauteilgröße so weit reduziert, dass wir dann trotzdem wieder relativ wenig Chipfläche brauchen, um auch solche relativ aufwendigen Rechenoperationen dann durchzuziehen. Und das Zweite ist, man hat über die Jahre hinweg die Taktfrequenz des Prozessors immer weiter nach oben getrieben. Waren wir mal bei 4 GHz, jetzt sind wir bei 2,4 GHz ungefähr pro Kernel. Das ist jetzt wieder schon sehr technisch. Aber das heißt, ich kann sozusagen das mit einer sehr hohen Taktfrequenz per se durchtreiben. So, und das kompensiert eigentlich die eigentliche Schwäche des CMOS, nämlich dass er relativ einfache Mathematik auf fundamentaler Ebene nur beherrscht. Wenn wir unsere Chips jetzt anschauen, wir können auch diese einfache Mathematik. Und wir können, basierend darauf, dass Licht eine analoge Welle ist, aber auch die komplizierteren Themen darstellen. Das heißt, der Sinus ist schon mal eine Grundfunktion, die wir vorrätig haben, weil klar, das kann man sich jetzt schön vorstellen, Licht ist ja eine Welle. Das ist ja schon ein Sinus.
Sie ist.
Die ist ja inhärent ein Sinus.
Ja, ja.
So, wenn ich jetzt aber dann anfange, dass ich dann auch noch verstehe, dass Licht beispielsweise interferieren kann, das kann man sich jetzt so vorstellen, wenn ich einen Sinus oder eine Welle, kann ja beispielsweise jetzt einfach mal sein, ich werfe einen Stein ins Wasser, dann bildet sich ja diese Welle aus. Wenn ich einen zweiten Stein ins Wasser werfe, dann kennt man ja sehr gut, dass diese beiden Wellen sich irgendwo schneiden und jetzt entsteht in der Schnittkante entsteht ja eine Berechnung. So, das Einzige, was ich auf dem Chip tun muss, ich muss jetzt zwei Lichtsignale loslaufen lassen, die sich irgendwo mal treffen lassen, dann interferieren die miteinander und beim Teilen davon haben beide genau diese Berechnung dann schon auf sich aufgeprägt. Es ist für uns als Prozessorentwickler, wir müssen tatsächlich sehr fundamental anders denken. Wir gehen nicht mehr, wir gehen auf fundamentalster Ebene mit einer anderen Rechenlogik an das ganze Thema ran. Das nächste, was uns dabei gelungen ist, dass für den Endanwender überhaupt kein Unterschied mehr entsteht, weil wir diese Abstraktionssoftware, die jetzt eben die Probleme auf unseren Chip mappen, versus sie mappen sie eben auf eine digitale Recheneinheit, das übernehmen wir. Das heißt, der Kunde muss sich mit denen, also es ist immer sehr spannend, weil wir hatten es in der Vorbesprechung auch, viele stehen immer da und sagen, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht genau, kannst du erklären, wie es funktioniert? Ja, man kann das schon in Auszügen erklären, es ist mitunter dann aber auch beliebig kompliziert. Der Endanwender muss sich darum aber gar keine Sorgen machen, weil genau wie bei der digitalen Recheneinheit, wo sich auch kein normaler Anwender Gedanken macht, wie portiere ich das jetzt auf diese dieses Multiplizieren, Addieren und Shiften, muss sich bei uns niemand Gedanken darüber machen, wie rechnet dieser Chip am Ende des Tages. Wichtig ist eben, dass er es tut. Und jetzt, wo kommt der Vorteil her? Dadurch, dass wir diese auch aufwendigeren Gleichungssysteme nicht mehr in ihre Grundeinheiten zerlegen müssen, haben wir einen Rechenvorteil. Das heißt, je komplizierter die Aufgabe ist, desto stärker gewinnen wir einen Vorteil gegenüber der digitalen Recheneinheit.
Und gerade um das nochmal zusammenzufassen und Antworte zu geben, man kann es ja etwas vergleichen mit digitaler Musik, nicht? MP3 und Co., da wird ja auch analoge Schallwellen gehäckselt und je nach Komprimierungsrate hört man es halt auch, dass es komprimiert ist oder nicht. Also mit sehr viel Aufwand wird da die analoge Welt abgebildet und dann entweder in der CPU verarbeitet, also 0 und 1, oder in der GPU-Grafikkarte, die ja dann vektorisiert, also diese Kurve dann in Teilstrecken zerlegt und nachbildet. Also wir versuchen uns der Realität anzunähern. Und bei euch im optischen Prozess ist es so, dass diese Realität einfach da ist und man mit der natürlichen Welle rechnen kann. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so wie man jetzt halt eine CPU und eine Grafikkarte hat und das Betriebssystem oder halt die Treiber sich darum kümmern, dass ich binäre Operationen in der CPU habe und vektorisierte Operationen in der GPU, habe ich halt einen Treiber oder halt ein Middleware, die weiß, ah, da haben wir jetzt eine Funktionsberechnung, die schickt man in die optische Einheit rüber.
Genau, in die
Oder?
NPU. Genau.
Ja, genau. Das heißt, wie du sagst, als Anwender ist es dann wurscht, wenn die ganze Geschichte mal eingerichtet ist.
Genau.
Es geht nur schneller, effizienter. Und ja, wir kommen dann sicher auf die Auswirkungen im Rechenzentrum. Das ist natürlich ja ganz spannend.
Genau, und vielleicht, wenn ich da gleich mal so ein Beispiel geben kann, wir sorgen mit der Technologie tatsächlich jetzt aber auch in der angestammten Rechenindustrie, also den etablierten Platz, Hirschen wie einem Intel, wie einem AMD, wie einem Nvidia, können da weitermachen. Es sorgen wir jetzt aber auch in der Gesamtcommunity mal für ein Aufrütteln. Warum? Weil bis heute gilt zum Beispiel eine Performance-Kriterium als der Benchmark, nämlich wie viel Operations per Second kann ich über einen Chip prügeln? Und das ist jetzt etwas, was wir jüngst in St. Louis auf der Messe aus meiner Perspektive, aber das haben wir auch als Feedback bekommen, sehr eindrucksvoll bewiesen haben, worüber sich die Community aufgrund von war halt schon immer so keine Gedanken mehr gemacht hat, war, was ist die Operation? Und jetzt ist es sehr spannend, heutige GPUs, also Grafikkarten, die können beispielsweise mehrere tausend Teraoperations per Second, also Operationen pro Sekunde ablaufen lassen. Okay. Jetzt wissen wir, was Tera ist. Wir wissen auch, was die Sekunde ist, aber es macht sich keiner mehr Gedanken, was die Operation ist. Naja, die Operation ist genau das, was wir eingangs gesagt haben. Multiplizieren, addieren, stiften. Wir haben jetzt dann Benchmark mal gezeigt, wo wir eine CPU genommen haben und wir haben eine NPU genommen. Und was wir getan haben, ist, jeder Messebesucher konnte mit seinem Smartphone ein Bild von sich oder was auch immer er lustig war, aufnehmen und an einen Server von uns schicken. Auf diesem Server war eine NPU von uns und eine CPU verbaut. Und wir haben ein kleines neuronales Netz live eintrainieren lassen. Einmal auf der CPU, die mit 2,4 GHz getaktet war, und der NPU, die war aber nur mit 200 MHz getaktet. So, wir haben Zugriff auf die nichtlinearen Funktionen. Die CPU hat das nicht. Und was das Ergebnis war, ist, dass in der, wenn man das Netzwerk eintrainiert war und man hat dann das Bild wieder aus dem Netzwerk abgerufen, war unser Bild sehr scharf, also kristallklar. Während das, was man von der CPU zurückbekommen hat, war noch blurry. Also das heißt, es war schwammig, verpixelt und dergleichen. Und da sieht man jetzt den großen Unterschied. Wir takten zwar viel langsamer, durch das, dass wir aber viel höherwertige, kompliziertere Aufgaben abarbeiten können, können wir bei solchen Anwendungen, weil es ist ja auch immer die Frage, wofür? Ein Chip ist erstmal nur ein Chip und eine tolle Technologie und wenn die keine Anwendung findet, immer reif fürs Museum, schon bevor sie überhaupt irgendwo eingesetzt wurde. Und da gibt es eine Reihe von so. Und bei uns ist es so, wir zeigen halt gerade, dass wir zum Beispiel im bildbasierten Bereich und in Kombination mit neuronalen Netzarchitekturen ganz andere Möglichkeiten schaffen, wie sie heute gedacht werden. Und damit mit einer 200 Megahertz Taktungseinheit schon Vorteile bildlich darstellen können. Das war uns auch sehr wichtig, dass man das einfach versteht. Und jetzt vielleicht, um deinen Zuhörern so ein Gefühl zu geben, das haben wir alles noch auf der Generation gemacht, die ich letztes Jahr im Silicon Valley vorgestellt habe. Wir waren ja jetzt gerade erzählt, wir waren dieses Jahr auf der Supercomputer und haben unsere Gen 2 vorgestellt. Die Gen 2 taktet jetzt schon mit 2 Gigahertz und nicht mehr nur mit einem Kern, sondern mit 8 Kernen parallel. Wir haben mit der von Gen 1 auf Gen 2 haben wir 10 Jahre CMOS-Technologie äquivalent übersprungen.
Lieber Zörner, du siehst jetzt unsere beide Gesichter nicht, gell? Wir grinsen beide. Der Michael vor Stolz und ich vor Beeindruckung, dass ich beeindruckt bin, ja. Glaube ich. Jetzt müssen wir mal vorstellen, also ihr könnt pro Takt einfach unglaublich viel mehr Workload bewältigen als eine CPU, wenn wir es so runterbrechen.
Ja.
Und jetzt habt ihr nicht nur das, was ihr schon bewiesen habt, dass ihr mit 200 Megahertz, was ja ein Zehntel, ich habe richtig gerechnet, der CPU ist, viel schneller sein könnt und bessere Ergebnisse liefert als die CPU. Jetzt seid ihr auch noch auf derselben Taktung wie die aktuellen CPUs, so in Größenordnung.
Genau.
Und noch Multicore, also mehrkernfähig. Wow. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie geht's weiter? Was können wir da weitermachen?
Ja, genau. Also was wir jetzt vorhaben ist, also tatsächlich hat diese Chip-Generation 2, die, ich meine, wir müssen die Benchmarks, wir sind ja, ne, German Engineering, sehr sorgsam. Wir müssen jetzt natürlich neben dem, dass wir jetzt das System vorgestellt waren, werden wir uns natürlich den Benchmarks stellen. Ganz klar, das gehört einfach zum Hausaufgabenheft, das gehört einfach im Hausaufgabenheft einfach als ein Action-Item abgearbeitet. Aber wir haben auf der Generation 2 tatsächlich jetzt schon sehr viele Nachfragen bekommen, auch hinsichtlich, können wir die bekommen, wann können wir die bekommen, what's the Availability und so weiter. Wie es jetzt weitergeht, ist jetzt natürlich erstmal, wir werden diese Generation schauen, dass sie in möglichst vielen Rechenzentren zum Einsatz kommt. Warum? Ein Prozessor, ich beschreibe das immer sehr gerne, ist halt, ja, oder wir geben der Welt jetzt ein neues Werkzeug. Und das tatsächlich muss ich, das, an der Stelle möchte ich mal ganz kurz einhaken. Man muss sich das so vorstellen. Alles, was wir heute als gewinnbringende Algorithmen für, auch insbesondere für KI, haben, also das, was dann am Ende des Tages ein solches Netzwerk eintrainiert, wurde bis heute immer gedacht mit dem Wissen, naja gut, am Ende muss ich das ja so schreiben, dass es mit Plus, Mal und Shift schnell auszuführen ist. Ja. Das heißt, man hat einen sehr großen Algorithmen-Set, den man in der Mathematik entwickelt hat, tatsächlich verworfen, weil man mit dieser Restriktion des Linearen gelebt hat auf unterster Ebene. Und was wir jetzt machen ist, wir geben der Welt ein neues Werkzeug und damit öffnen wir die Box zu viel leistungsfähigeren Algorithmen von der mathematischen Blickrichtung her, die aber heute breitbandig ignoriert worden sind, weil in den Benchmarks die natürlich sehr viel schlechter weggekommen sind. Klar, warum? Weil, ich meine, das war unten ja nicht dafür ausgelegt. Und uns geht es jetzt genau darum, dass die Gen 2 in idealerweise europäischen Rechenzentren jetzt zum Einsatz kommt, aber vor allem, dass die Software-Community oder die Algorithmenentwickler jetzt Zugang dazu bekommen, damit sie anfangen können, das, was sie schon immer tun wollten, jetzt auch tun zu können. Nämlich sich nicht von der digitalen Recheneinheit vorschreiben zu lassen, was möglich ist, sondern jetzt einfach mal frei aufspielen können. Und da, wir sind da nur in Auszügen, wo diese Reise hingehen kann. Wir erleben aber immer wieder, insbesondere bei den KI-Entwicklern, die sagen, die sich auch mit Algorithmen auseinandersetzen, wow, das ist tatsächlich ein Geschenk. Das ist das, worauf wir jetzt echt lange gewartet haben. Das kann richtig, richtig gut werden. Und ja, das ist jetzt mal der nächste Schritt, weil du sagst, worauf fokussieren wir uns? Wir fokussieren uns natürlich darauf, die Gen 2 jetzt Product Ready zu bekommen, in den Rechenzentren zu installieren. Aber klar, wir haben natürlich auch schon Pläne für die Gen 2 Plus, die in einem Jahr kommt.
Ach, aha, schau her. Ja, jetzt bin ich gespannt.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.